ich unterstelle, dass Sie auch gewisse Fragen haben. Auf der anderen Seite bin ich ein bisschen in Verlegenheit, denn ich möchte ganz gerne auch mein Konzept hier durchziehen. Vielleicht halten Sie das noch ein bisschen aus, dass Sie die Fragen, die da sind und die Sie sich vielleicht auch notieren möchten, dann für heute Nachmittag, so für den Rest, vielleicht, wenn es mir gerät, die letzte halbe Stunde. Ich will mich Fragen nicht verweigern, aber auf der anderen Seite haben wir ja hier sozusagen den Kosmos der gesamten europäischen Denk- und Philosophiegeschichte vor uns. Und das ist nicht im Spaziergang zu machen. Da muss ich Sie also bitten, Professor Walter-Smith hätte gesagt, sind Sie mit mir? Ich habe also noch einmal die Folie aufgelegt. Während dieses hier mehr ein spielerischer Gedanke ist, das Wahre, das Gute, das Schöne, und da merken Sie schon, das ist sozusagen der Ausfluss dessen, was ich vorher in den Begrifflichkeiten genannt hatte, die Frage nach der Harmonie und nach der Vollkommenheit. Der deutsch-österreichisch-englische Philosoph Karl Popper, einer der letzten großen jüdischen Philosophen dieses Jahrhunderts, hat einmal gesagt, Philosophie ist die Beschäftigung von Aristokraten, wenn sie gerade nichts zu tun haben und gerade mal keinen Krieg führen. Also er empfindet es durchaus, weil er sagt, das hat immer gar keinen Handlungsbezug. Und deswegen stellt er ja die Frage nach der sogenannten Falsifikation, nach der Wahrheit. Und er macht das an einem Beispiel deutlich. Er sagt, mit der sokratischen Frage oder Behauptung, die dann sokratisch in Frage gestellt wird, alle Schwäne sind weiß. Das geht so lange, bis ein schwarzer Schwan auftaucht, dann stimmt nämlich diese Behauptung nicht mehr. Und er sagt, man muss in jedem System so lange fragen, bis man den Fehler gefunden hat. Das ist die Falsifikation. Aber das steht erst am Ende der Philosophiegeschichte und ich komme eigentlich gar nicht zu Popper, der kommt bei mir nicht vor, weil ich dazu keine Zeit mehr hatte. Also bleiben wir doch bei diesem Punkt, Wissen, Hoffen, Handeln. Das wird alles schon sehr viel praktischer. Und das hängt ganz schlicht damit zusammen, dass die Denkzunft etwa zu Zeiten Kants im Kommen war und sehr deutlich wurde, es bleibt dennoch spielerische Beschäftigung der damit Beteiligten. Man konnte damit seinen Kopf auffüllen und sein Wissen vorweisen und es blieb doch letztlich ohne praktisches Ergebnis. Handeln. Also eine pragmatische Philosophie, obwohl das gerade bei Kant persönlich überhaupt keine Rolle spielte. Er ist also ein bloßer Gedankenspieler geblieben. Und Philosophie umfasst eben viele, viele weite Bereiche. Hier sind nun mal einige aufgelistet. Die Naturwissenschaften, Mathematik, Jura, Medizin, Musik. Sie alle, so meint man jedenfalls, haben die Philosophie zur Grundlage. Und es ist wohl auch so, dass nach der christlichen Dominanz des Mittelalters doch die Denkkategorien sich erst langsam durch die Gründung der Universitäten in Pisa, Bologna und Prag sich wieder Bahn brachen. Vergessen wir nicht, die erste deutsche Universität war in Prag. Erstaunlicherweise. In Prag. Prag war damals ein deutsches Kernland. Habe ich dir dann schmeiße ich dir die Tüte da auch immer wieder hin. Ich danke dir. Auch an diesem Beispiel wird sehr schön deutlich, dass es sich um ein Denkgebäude handelt. Hier ist der Grundriss dieses Denkgebäudes. Und hier sind, wenn Sie so wollen, die klassischen Themen der, der Philosophie. Also Philosophie steht nicht etwa neben Physik oder Kosmologie oder Politik, Rhetorik etc., sondern die Philosophie ist die Mutter des Ganzen. Im Mittelalter hat man allerdings gesagt, die Philosophie sei die Magd der Theologie und hat die Theologie als das allgemein Übergreifende angeschaut. Aber es ist wie bei Abraham, Sarah hatte auch eine Magd, und weil die Sarah keine Kinder gebären konnte, sollte Abraham eben mit der Magd einen Sohn zeugen, was dann ja auch passiert ist, und als sie geboren hatte, verachtete sie ihre Herren. So ist das auch mit der Philosophie. Als die Philosophie ihre ersten Wirkungen geboren hatte, verachtete sie ihre Herren, die Theologie. Wobei wir eben immer sagen müssen, dass es vom 8. Jahrhundert ab eine zunehmende Vermischung und Verwischung der Grenzen zwischen Philosophie und Theologie gegeben hat. Hier kommen wir zu sehr wichtigen Begrifflichkeiten auf dieser Folie, und damit meine ich diesen Kasten, meine weniger den Schotten Skotos Iriogena, sondern Skotos wie schottisch, sondern ich meine die sieben freien Künste, von denen man immer wieder hört. In diesem Bereich konnten die Menschen sich frei bewegen, während sie in der Theologie festgelegt waren. Brecht hat in seinem Theaterstück Das Leben des Galilei eine Szene geschrieben, die Situation deutlich macht. Das Mittelalter war festgelegt auf die Philosophie des Aristoteles. Wir kommen gleich noch dahin. Und der da kommt eine Szene vor, wo Galilei den Herzog von Florenz bittet, durch eins seiner Fernrohre zu gucken, um die Phasen der Venus sich anzuschauen. Und der Herzog von Florenz weigert sich, das zu tun, mit der Bemerkung, es möchte sein, dass meine Augen mir etwas anderes als richtig erweisen, als es in den Schriften des Aristoteles steht. Also, wir lassen uns doch gar keinen Augenschein überführen, sondern Philosophie ist das beherrschende Grundmuster. Und was das nun war, darüber sprechen wir gleich. Blieben also die sieben freien Künste. Und in denen hat man sich auch weitlich ausgetobt. Gerade im Altertum spielte die Rhetorik eine große Rolle. Einer der größten Theologen und Philosophen der alten Kirche, nämlich Augustin, war in seinem ersten Beruf Lehrer der Rhetorik. Und das heißt auf Deutsch Rechtsanwalt. Das waren die Rechtsvordreher. Und wer am klügsten reden konnte, der hatte gewonnen. Und dieser Gedanke, so sehr uns das zum Schmunzeln neigt, ist von der Frankfurter Schule der Neomarxisten wieder aufgegriffen worden. Habermas hat gesagt, es darf im Diskurs innerhalb der Familie, bitteschön, keine Vorgaben an Autorität, Alter, Macht oder sonst wie geben. Alle haben im Diskurs die gleiche kommunikative Kompetenz. Und nur das beste Argument darf überzeugen. Das heißt, derjenige, der den Rest der Welt an die Wand geredet hat, hat recht. Und das wissen Sie alle, in der Debatte ist es immer so, wer zuletzt spricht, hat recht. Dieses Prinzip wird auch im Fernsehen permanent missbraucht. Nachdem jemand eine gewogene, gegenteilige Meinung zur allgemeinen Meinung gesagt hat, kommt der Fernsehmoderator am Ende der Sendung mit dem Begriff, ich fasse jetzt zusammen. Und dann sagt er das, was er meint. Und das ist häufig etwas völlig anderes, als was in der Diskussion stattgefunden hat. Und es ist natürlich auch völlig klar, über diese Bereiche hinaus gab es keine Bereiche, in denen man im Altertum sich hätte frei entfalten können. Die Arithmetik, da habe ich eben einen kurzen Anstoß gegeben über Pythagoras, Entschuldigung, nicht über die Arithmetik, sondern über die Geometrie. Und die Musik spielte natürlich eine ganz, ganz große Rolle, das werden Sie von der Musikhochschule also am besten wissen, nicht? Die Musikä im Altertum hatte eine ganz, ganz große Bedeutung, weil sie in diese Harmoniefrage hineinspielte. Dass also die halbe Seitenlänge eine doppelte Tonhöhe bringt und hier ein Zusammenhang zwischen Mechanik und Ton sichtbar wurde, das war etwas von den Geheimnissen, die im Kosmos verborgen waren. Wie auch in der Arithmetik die Zahlen eine ganz bedeutende Rolle spielten, hoffe, dass ich jetzt hier meine Schmierfolie noch eben finde. Darf das wieder zurückgeben? Dankeschön. Die Erde hat vier Enden. Die vier Himmelsrichtungen. Nun, das ist auch ganz banal und das weiß auch jeder. Aber gleichzeitig sind das heißt, die vier Enden der Erde und unsere zehn Finger korrespondieren also miteinander. Ja, ja, also wenn wir uns mit Philosophie beschäftigen, dann müssen wir all solche Aspekte mit einbeziehen. Dieses spekulative Denken spielte nicht nur im Altertum eine ganz, ganz große Rolle. Man nennt diese Art die sogenannte Tetraktes. Wenn Sie die Zahlen 1 bis 10 zusammenzählen, was kommt denn daraus? Das können Sie mit dem Prinzip von Carl Friedrich Gauss sehr, sehr schnell herausfinden. Welches ist das Prinzip von Carl Friedrich Gauss? Dorlichtse, bitte. Ja, also 1 plus 10 gleich 11, 2 plus 9 gleich 11. Wie oft geht das? 5 Mal, also das ist die 55. Das war ja in der Schule die sogenannte Stillarbeit in den früher einklassigen Volksschulen, wo Kinder ganz unterschiedlicher Altersgruppen beieinander saßen, musste der Lehrer sich unterschiedlichen Kindern zuwenden und dann hatte er der Klasse den Kleinen die Aufgabe gegeben, zählt doch mal die Zahlen 1 bis 100 zusammen, dann hatte er die erstmal beschäftigt. Und Karl Friedrich hatte sich überlegt, 1 plus 100, 2 plus 99, aha, das macht also 50 mal 101, macht 5050. Der Lehrer hatte die Aufgabe angeschrieben, dreht sich um, er geht mit der Tafel nach vorne und sagt, dort liegt sie. Dort liegt nämlich die Tafel, auf der er das Ergebnis aufgeschrieben hatte. Dadurch kam der Lehrer dahinter, dass er es bei Gauss mit einem ganz besonderen mathematischen Genie zu tun hatte. Gut, also verwenden wir diesen Gedanken. Aber das ist nicht nur 55, sondern wir können diese Zahl teilen in zwei harmonische Teilzahlen. In 32 und 23. Und es gibt jemanden, nicht so schnell. Es gibt jemanden, der hat einen bestimmten Bibeltext, den Kodex B19, der in Leningrad liegt, daraufhin untersucht und hat gefunden, dass manche Texte in dem biblischen Text nach dem Zahlenwert der Buchstaben auf diese Weise konstruiert sind. Und der Mann, der das entworfen hat, nennt dieses, dieses ist 1 bis 4, weil es sich um vier Zahlen handelt, die Tetraktys. Und dieses hier ist, weil sich das aus der 10 heraus ergibt, die erhöhte Tetraktys. Ich will des grausigen Spiels ein Ende machen und damit nur andeuten, man hat eben in der Arithmetik sich nicht nur mit der Zahlenlehre beschäftigt und mit der Frage nach dem Zahlenstrahl, der negativen und der positiven Zahlen etc., sondern solche Dinge, die Kombination mit Texten, Worten und Gedanken, die Verbindung zwischen Kosmos und Mensch spielten dabei immer eine entscheidende Rolle. Aus dieser ersten Philosophie heraus haben sich mit der Zeit ganz andere Positionen weiterentwickelt. Also im Kern steht nach wie vor die Metaphysik, also das, was über die Metaphysik hinausgeht, Metaphysik. Sozusagen die Grenze zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren ist überschritten. Und die erste, der erste Kreis um die Metaphysik beinhaltet philosophische Psychologie, philosophische Theologie, eine Seinslehre und die Kosmologie. Also die Frage nach dem Kosmos hat den Menschen immer wieder beschäftigt. Und Sie mögen lächeln, meine Frau und ich sind uns an dem Punkt näher gekommen, wo wir uns einmal an einem Abend über das Wunder der Schöpfung unterhalten haben. Das war sozusagen der Kontaktschluss zwischen uns beiden. Das hat ausgelöst, dass wir dann später geheiratet haben. Sie werden sagen, die liebe Zeit. Ja, sowas gibt's. Und ich denke, es geht Ihnen vielleicht auch manchmal wie dem Verfasser von Psalm 8, Herr, wenn ich sehe, der Fingerwerk, der Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch? Sowas kommt nicht oft vor. Das gehört wieder zu dem Wenigen, was eintritt, wenn das Fenster der Seele sich ein bisschen öffnet. Das wissen vielleicht nur Sie. Das weiß vielleicht sonst niemand. Und vielleicht haben Sie es noch nicht einmal Ihrem nächsten Menschen erzählt, weil der vielleicht erstaunt sein könnte über Gedanken, die Sie innerlich bewegen, dass er dann auch in Ihnen wieder einen völlig fremden Menschen entdeckt, den er bis dahin noch gar nicht erkannt hat. So, und dann legt sich um diesen ersten Ring ein zweiter, um die Kosmologie, die Wissenschaftstheorie und die Naturphilosophie. Und die Wissenschaftstheorie überschneidet sich in der Kosmologie mit der Ontologie, also mit der Seinslehre. Und langsam wird aus dem innersten philosophischen Kreis letztlich eine sehr differenzierte Wissenschaft, am äußeren Ring die Naturwissenschaften und so weiter. Ich muss das nicht vorlesen, Sie sehen das alle. Was also bedeutet, dass die Philosophie aus diesem ersten Kern der Metaphysik sich nach und nach entwickelt zu einem alle Lebensbereiche umfassenden Deutungssystem. Ich komme auch auf diese Fragen gleich noch einmal zurück. Die Hülle brauchst du. Gut, voll. Und wenn du dieses dann oben drauf liest, die Folie möchte ich nicht zeigen. Diese Folie möchte ich nicht zeigen, diese möchte ich nicht zeigen, die nicht. Habe ich das richtig rum? Ja. In diesem Raum rund um das Mittelmeer herum haben sich diese philosophischen Schulen entwickelt, von deren Grundlagen wir heute noch zehren. hier in diesem Bereich, diese Gruppierung hier.
Nee, das war
falsch. Demokrit, Protagoras, Anaxagoras, Thales von Milet, Heraklit, Anaximander, Anaximenes, einige sind, glaube ich, gar nicht aufgeführt. Das waren die griechischen Naturphilosophen, die sich in dieser Zeit das erste Mal Gedanken über die Entstehung und über den Urstoff gemacht haben. Sie finden das in kurzen Schritten aufgezeigt auf der Seite 3, Antike ab 600 vor Christus, die Naturphilosophen oder die Vorsokratiker. Sokrates spielt dann in der Philosophie die gleiche Wende wie Kant in der Neuzeit. Je nach Standort und Wohnort sahen sie entweder Feuer, Wasser, Erde, Luft als die eigentliche Ursache allen Seins und allen Werdens an. Und hier ist einer besonders noch hervorzuheben, Pythagoras habe ich schon genannt, aber hier ist Demokrit, der Vater der modernen Atomlehre. Allerdings ist Demokrit von einem der wichtigsten Philosophen des gesamten Altertums, nämlich von Aristoteles, verworfen worden. Demokrit hatte den Gedanken, ich glaube, es kommt da gleich auch noch irgendwo ein, ja, es kommt eine Folie, die will ich jetzt gleich einmal auflegen. Hier ist Demokrits Atomlehre. Dass alles, was besteht aus kleinsten unteilbaren Teilchen, besteht aus den Atomos, den Atomen, von denen wir ja wissen, dass sie auch noch wieder teilbar sind. Und nach einem langen Exkurs in diesem Jahrhundert, ausgehend von Niels Bohr und seinem Sonnenmodell, sind wir ja heute bei diesen 6 Elementarteilchen, den sogenannten Quarks, gelandet. Begrifflichkeiten, wie sie für die Naturwissenschaften des letzten Jahrhunderts undenkbar waren. Quarks, Charm und so weiter. Und man hat gesagt, die Teilchen verhalten sich wie Kobolde. Mal sind sie so, und wenn wir sie untersuchen, dann verhalten sie sich wieder anders. Also ähnlich wie das periodische System der Elemente, aus den 100 so und so vielen Elementen besteht, die in bestimmten Schalen und Gruppen geordnet sind, so ist auch der Kern des Atoms eben in diesen 6 Elementen geordnet. Also zurück zu den Atomos. Das war bei Demokrit natürlich nur ein philosophischer Gedanke. Das Ganze, so seine Vorstellung, muss aus kleinsten unteilbaren Teilchen bestehen. Und das hat er uns ja auf der linken Seite, ist das ja schon quasi vorweggenommen worden. Diese griechische Vase wird zerschlagen und zerfällt in Teilchen. Und Sie haben ja wahrscheinlich alle das erste Mal in der Schule über Atome in der Weise gehört, dass man ein Stück Kreide nimmt und zerbricht das. Und dann zerbricht man es nochmal und dann zerschlägt man es und dann entstehen Krümel und dann zerreibt man es und dann entsteht Pulver und dann weiß man, das ist noch nicht das Letzte und dann geht es immer weiter, immer tiefer, bis das kleinste letzte Teilchen entsteht. Und Werner Heisenberg hat einmal gesagt, es soll bitte zu mir kein Physikstudent ins Labor kommen, der seinen Demokrit nicht gelesen hat. Das flechte ich deshalb ein, um anzudeuten, wie immer wieder in den modernen Wissenschaften, egal ob es sich um die Gesellschaftswissenschaften oder um die Naturwissenschaften handelt, der Rückgriff auf die Philosophie des Altertums sehr bewusst gemacht wird. Nicht etwa nur so, es ergibt sich und weil gerade nichts anderes da ist, beschäftigt man sich halt nochmal spielend mit der Frage. Nein, nein. Sehr bewusst wird der Rückgriff auf diese Erstursachen vorgenommen.
Und während wir uns eben noch mit der Frage der Natur, also der Elemente beschäftigen, dessen, was uns umgibt, wird auch zugleich wieder die Frage nach dem Menschen gestellt. Wie ist der Mensch eingebunden in dieses ganze System? Und es ist natürlich nicht von ungefähr, dass hier die Frage des Protagoras in die Mitte gestellt wird. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und das klingt sehr gut. Auch Willy Brandt hat irgendwann in seinem politischen Werdegang diesen Gedanken wieder aufgegriffen und hat gesagt, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und wenn Sie irgendwo einen bedeutenden Ausspruch tun wollen, dann können Sie das nicht in der Weise tun, wenn Sie öffentlich erklären, Jesus Christus ist der Sohn des lebendigen Gottes, sondern dann müssen Sie sagen, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Das erweckt alle Aufmerksamkeit. Das andere erweckt nur alle Aufregung. So, und hier wird dann natürlich auch die Frage nach der Religion gestellt. Und zwar schon in der Weise, wie sie auch später in der Zeit der Aufklärung gestellt worden ist. Religion, Gott ist die Projektion des Nützlichen. Also der Dionysos, der Gott des Weins, der hat also dafür gesorgt, dass es den Wein gibt und da Wein ja etwas sehr Nützliches und sehr Angenehmes ist, nicht? Kann man, also das muss mit irgendeinem Gott zu tun haben. Und aus diesem Grunde lässt eben Prodikos, der diesen Gedanken formuliert hat, den Gott als Projektion des Nützlichen gelten. Und an der entgegengesetzten Seite Götter als Projektion zur Verstärkung des Rechts. Friedrich der Große, der als Spötter und Kritiker bekannt war und der ja der Philosoph auf dem preußischen Königsthron war, hat am Ende seines Lebens gesagt, wir brauchen die Religion, denn wir können nicht hinter jedem Baum einen Polizisten stellen. Also, und in meinem Elternhaus wurde häufig gesagt, ja, die Religion ist gut, um kleine Kinder zu erziehen. Also die Drohung mit dem lieben Gott ist sozusagen eine sehr nützliche Geschichte. Und an dieser Stelle merken Sie schon, vor 2500 Jahren war bereits der Gedanke, der Gott ist die Projektion der menschlichen Wünsche, Feuerbach, vorhanden. Es gibt nichts Neues unter der Sonne und wir fügen mit Salomo hinzu, es ist alles eitel, ganz eitel, zu Deutsch nichtig.
Also wer sagt jetzt das nochmal? Welche Philosophie?
Kritias sagt, Götter ist die Projektion zur Stärkung des Rechts. Und Prodikos sagt, Gott ist sozusagen zur Erklärung aller nützlichen Dinge ebenso nützlich.
Und die hat 600 vor Christus gelebt, ja.
Wir müssten gucken auf der vorhergehenden Folie, wo die nun gerade gelebt haben. Ich weiß nicht einmal ganz sicher, ob sie auch auf der vorhergehenden Folie auftauchen. Ich vermute fast schon nein. Haben wir hier den Prodikos? Wollen wir mal eben gucken. Das war falsch. Nein, er ist nicht drauf. Es gibt also sogar noch mehr Philosophen, als hier drauf sind. Nö. Übrigens möchte ich die Folie gleich gebrauchen, um auf einen Menschen hinzuweisen.
Also Kritias war ein Onkel Platons, also ungefähr zu der Zeit.
Gut.
Das ist 300.
Ja. Und zwar möchte ich gerne auf Zenon hinweisen, der auf Kition auf Zypern geboren ist. Ich komme später noch auf den zurück, den brauchen wir noch.
Deutschen Bank, der ja. Begriff der Projektion, taucht das so auf bei denen oder beschreiben die das
doch noch irgendwie? Das habe ich nun so genau nicht mehr nachgeschaut, aber ich vermute, dass die waren ja alle relativ ironisch in ihrem Denken. Also der Bruch im 6. Jahrhundert vor Christus hat sozusagen das Vertrauen zu dem Götterhimmel, der überkommen war über die Jahrtausende, restlos erschüttert. Und man hat nun also nach neuen Begriffssystemen gesucht und hat dann das schlicht Götter genannt. Also wir können durchaus davon ausgehen, dass zumindest von der Substanz her der Gedanke der Projektion vorhanden gewesen ist. Und zwar in dem modern kritischen Sinne. Irgendwo muss diese jetzt noch hin. Habe ich das da hinliegen, du gestattest? Ja. Jetzt kommen wir eigentlich ans Eingemachte. Nachdem die Naturphilosophen versucht haben, die Welt als Existenz unterschiedlicher Elemente zu erklären und Demokrit mit seiner Sache schon sehr nahe dran war, hat es dann doch noch wieder einen Rücksprung gegeben. Ich will aber noch eben einen Gedanken einschieben, der für die europäische Philosophiegeschichte sehr wichtig ist. Aristoteles, ich sagte schon, das war sozusagen der Mann, auf den sich das gesamte Mittelalter berufen hat, hat erklärt, wenn das stimmt, was Demokrit erdacht hat, dass diese kleinsten Teilchen, die ja untereinander irgendwie verhakt und verbunden sein müssen, wenn das wirklich so ist, dann muss ja auch die Luft, die uns umgibt, aus solchen kleinsten Teilchen bestehen, die miteinander verhakt und verbunden sind. Ich darf noch mal eben eine andere, meine Schmierfolie wieder auflegen und Ihnen kurz skizzieren, wie er sich das vorgestellt hat. Er hat gesagt, da gibt es also Teilchen, die sehen wie ein Dreieck aus. Dann gibt es welche, die sehen wie eine Kugel aus, welche wie ein Quader. Und die eine hat einen solchen Haken und die andere einen solchen. So. Und irgendwie verhaken die sich nun alle miteinander. Und wenn sie sich verhaken und die Luft sich auch verhakt, dann kann ich ja durch die Luft nicht durchgehen, weil ich ja überall gegen dieses Netz und gegen dieses System der Atome entgegenlaufe. Das geht überhaupt nicht. Also ist die Atomtheorie Demokrits falsch. Und deswegen ist sie beiseite geschoben worden. Und was man den Christen angelastet hat, dass sie das Denken verhindert hätten, das war eben ihr großer Philosoph Aristoteles und nicht die Bibel. Aber ich will Ihnen sagen, im 17. Jahrhundert hat ein Mann die Atomtheorie Demokrits wieder entdeckt, John Dalton. Und wissen Sie, was das für ein Mann war? Das war ein Quäker aus England. Also ein Christ hatte zum ersten Mal wieder einen klaren Durchblick und hat begriffen, die Welt Gottes ist doch aus kleinsten Teilen aufgebaut, weil unser Gott alles aus nichts machen kann. Lege ich diese Folie wieder beiseite, vielleicht brauche ich sie irgendwann nochmal. Wir kommen jetzt zu Plato. Plato hat nun einen völlig neuen Gedanken in die Welt gebracht, aber man ist sich nicht völlig sicher, ob es im letzten Platos Gedanke gewesen ist. Warum nicht? Das sage ich gleich. Zunächst einmal sagt er, es gibt eine Welt des Sichtbaren und eine Welt des Unsichtbaren. nämlich oben ein Reich der Ideen, die Welt der sogenannten Eidolos, der Bilder, und darunter eine Welt, in dem Philosophieband wird sie die Werdewelt genannt, die Welt des Sichtbaren. Wir könnten auch sagen, dieses ist die Welt des Transzendenten, also das, was über das Sichtbare hinausgeht. Das untere ist die Welt des Immanenten, die Welt, in der wir leben. Das sind nun auch zwei sehr wichtige Begriffe, denn man bezeichnet Platon als den Philosophen der Transzendenz oder der Transzendentalphilosophie. Den Philosophen, der eine jenseitige Welt voraussetzt. Dass es also einen Käfer, einen Fisch, ein Pferd gibt, hängt nur damit zusammen, dass es in der jenseitigen transzendenten Welt der Ideen diese Idee Käfer, Pferd, Fisch überhaupt gibt. Häufiger ist das Beispiel des Tisches im Gebrauch. Es gäbe nur deshalb, so heißt es, den Tisch hier, den sichtbaren Tisch, weil es in der Welt der Ideen den Gedanken des Tisches gibt. Nun können Sie sich leicht vorstellen, wenn Sie selber etwas planen, etwas bauen, dann haben Sie zunächst Ihre Idee im Kopf. Der Begriff kommt nämlich daher, den Plan. Und dann führen Sie ihn aus, sodass er letztlich seine eigene Denkfähigkeit mit der jenseitigen Welt identisch gesetzt hat. Hier spielt der Gedanke Urbild, Abbild eine ganz entscheidende Rolle. Und hier gibt es auch eine unglückselige Verquickung. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und hier wird unterstellt, dass es in der Bibel schon diese uralte Urbild-Abbild-Theorie gegeben habe, obwohl das in der Bibel etwas völlig anderes ist. Aber die Ähnlichkeiten führen zu Verwechslungen und zu Überschneidungen. Was dann dazu geführt hat, dass die platonische Gottesvorstellung in der europäischen Philosophiegeschichte zur eigentlichen Gottesvorstellung wurde. Die Nahtstelle ist dieser Punkt, Urbild, Abbild. Ach ja, das sagen doch unsere Philosophen auch, das ist doch dasselbe. Wenn zwei Leute das Gleiche tun, ist es nicht dasselbe. Die Motive Unterschiede und Herkünfte können ganz verschieden sein. Aber um zu begreifen, warum manche Menschen glauben, sie wüssten etwas von Gott, muss man erklären, das hängt mit dieser Sache hier zusammen. Hier ist die Nahtstelle Urbild und Abbild. So, die Idee Tier ist ja noch nichts besonders Großartiges. Es gibt ja noch größere Ideen als die Idee eines Tieres. Die höchste aller Ideen ist die Idee des allgemeinen Guten. Und die Idee des höchsten allgemeinen Guten ist bei Platon mit Gott gleichgesetzt. Sodass in der europäischen Philosophiegeschichte die platonische Gottesvorstellung mit dem Gott der Bibel gleichgesetzt und verwechselt wurde. Und natürlich ist klar, es liegt uns als natürlichen Menschen viel näher, einer natürlichen Gottesvorstellung zu huldigen und zu folgen, als den Aussagen der Bibel zu glauben.
Aber was ist jetzt also die Idee des Guten? Das ist praktisch die platonische Vorstellung von Gott, die im Menschen drinsteckt.
Ja.
Und wie wirkt sich die jetzt im Abbild dann aus?
Dass alles, was wir sehen, gut ist, an dieser Stelle taucht, wir haben uns vorhin darüber unterhalten, die Theodizee-Frage auf, alles, was Gott macht, ist gut. Und wo kommt das Böse her? Wenn Gott die Idee des höchsten allgemeinen Guten ist, dann kann in dieser Idee des höchsten allgemeinen Guten hat das Böse keinen Platz. Und wir haben uns, entweder war es gestern Abend oder heute Morgen, darüber unterhalten, dass der rächende Gott, der in Jesus die Strafe über die Menschheit ausspricht, von der heutigen Theologie abgelehnt wird. Das hat hier ihre Begründung. Es ist nicht einfach nur ein Gedanke, der heute mal jemandem eingefallen ist, sondern dafür gibt es uralte Muster. Darauf braucht man sich nur zu beziehen. Und unter den Insidern, sprich unter den Eingeweihten, gibt es auch ein unausgesprochenes Einverständnis. Und Sie verstehen, ich möchte Ihnen das deshalb nahebringen, damit Sie, wenn Sie mit solchen Fragestellungen zu tun haben, immer gleich wissen, aha, das kommt aus der Ecke. Dass die Bibel dazu eine völlig andere Position hat, ist ja eigentlich klar. Aber wir müssen wissen, warum manches, was so ähnlich klingt wie die Bibel, uns dann so gefangen nimmt und wir uns zum Schluss im Dschungel der Meinungen und Gedanken gar nicht mehr zurechtfinden. Aber ich will noch eine Skizze machen, die ich in dem Buch nicht gefunden habe.
Frage ja. Zu Platon. Hat er das so gesehen, dass die Idee eine rein menschliche Angelegenheit
Nein.
ist? Oder hat er diese transzendente Welt als dem Menschen übergeordnet?
Er hat die transzendente Welt als eine reale Welt angesehen.
Aber dem Menschen übergeordnet?
Ja.
Mhm. Nur durch den Menschengeist zugänglich irgendwie.
Zu den Fragen kommen wir noch. Ich möchte jetzt einen kleinen Exkurs machen, der hier nicht angebracht worden ist. Man ist sich nicht ganz so darüber im Klaren, woher Platon eigentlich diesen Gedanken gehabt hat. Denn in der griechischen Naturphilosophie, die bis dahin vorherrschte, war er nicht immanent. Man bezeichnet die Philosophie Platons auch als die Philosophie des Kreises. Hier ist das höchste allgemeine Gut. Gute. Das ist nicht Kaffee Haag, sondern das höchste allgemeine Gut. So. Und durch Außer-sich-Setzung, durch Emanation, bei dem ein sogenannter Demiurg, der also fast teuflische Qualitäten hat, mitwirkt, setzt sich dies höchste allgemeine Gute außer sich. Und ich mache das an einem Exemplar deutlich. Dieses höchste allgemeine Gute setzt aus sich heraus einen Stein. Der Stein wird zusammengesetzt zu Häusern. Die Häuser werden zusammengesetzt zu einem Dorf. Dörfer setzen sich zusammen zu einem Staat. Alle Staaten bilden zusammen die sichtbare Welt. Die Staaten bekämpfen sich und zerfallen. Die Dörfer zerfallen. Die Steine zerfallen zu Staub und kehren damit zum höchsten allgemeinen Guten zurück. Also nach der Außer-sich-Setzung und Emanation durch den Demiurgen, der das alles bewirkt, das ist irgendein böser Geist, der das gemacht hat, kehrt alles zum höchsten allgemeinen Guten zurück. Das ist der ewige Kreislauf des Gleichen. Und man hat daraus geschlossen, dass Plato seine Philosophie nicht aus dem Griechentum entlehnt hat, sondern aus dem indischen Raum und dass er aus dem Buddhismus stammt. Das ist das Karma, das Rad der ewigen Wiederkehr, der ewigen Wiedergeburten. Und durch die Handelsbeziehungen und Handelslinien denken Sie an die alte Seidenstraße nach China, denken Sie an die alten Karawanenstraßen, die Via Maris, die Via Regia, die Königsstraße, die von Mesopotamien aus nach Palästina führte und die kurz hinter der Synagoge von Kapernaum ihren Schwenk an die Via Maris machte auf den Meeresweg. Auf diesen Wegen wurden nicht nur Waren, sondern auch Gedanken transportiert. Und man vermutet, ich habe das allerdings bisher eigentlich nur von einem gehört und mein Informant war Dr. Laubach. Meine ersten Informationen über Philosophie habe ich in einem Bibelschulkurs der Freien Evangelischen Gemeinden unter der Ägide von Dr. Laubach bekommen. Der hat diesen Gedanken geäußert und ich unterstelle, er hat das auch irgendwo in der Literatur gefunden. Ich habe dafür später keine weiteren Belege gefunden, aber es leuchtet ein, dass die griechische Naturphilosophie jedenfalls keine Hilfestellung geleistet hat bei der Transzendenzphilosophie des Plato. Und jetzt kommen wir schon zu sehr wichtigen Dingen, die bis in unsere Zeit eben sehr praktisch und sehr nah unser ganzes Leben bestimmen. Die Sorge um die äußeren Güter führt eigentlich nur zur Unvernunft und zum Scheinwissen. Wir haben vorhin den Satz gelesen, der Weise beneidet die Götter selbst bei Wasser und Brot nicht. Der Weise ist in seinem Wissen erhaben über die Niederungen der Welt. Und wie diese Dinge einen Menschen bestimmen können, das haben wir mal bei einem Exkurs unserer Bibelschule damals nach Frankfurt ins Senckenbergische Museum erlebt. Der damalige Leiter des Senckenbergischen Museums, ein Professor Schäfer, ursprünglich aus Wilhelmshaven von der Vogelwarte, zeigte uns nun die Exemplare der vorzeitlichen Tiere, Säbelzahn, Tiger und so weiter, also Tiere, die längst ausgestorben sind. Und während wir dort im Saal mit diesen fossilen Skeletten standen, kam er urplötzlich, ohne dass jemand von uns den Anstoß gegeben hätte, zu der Bemerkung, sehen Sie, meine Damen und Herren, und diese Tiere haben die gleichen Extremitäten wie wir. Und plötzlich stand er wie erstarrt da und sagte, und damit kommen wir von dieser Erde nicht los. Das war wie der gequälte Aufschrei einer gequälten Seele, die daran leidet, dass sie von der Erde nicht loskommt. Weswegen im Griechentum die Verachtung des Leibes grassierte. Die Seele, das Denken, das Übersinnliche, das war das eigentlich Wichtige. Deswegen hier also auch die Bruchlinien. Und dann hier die ganz andere Ebene, nämlich wer sich der Philosophie ergibt, der ergibt sich der Sorge um seine Seele, um sein Eigentliches, um die Psyche. Und deswegen ist auch deutlich, warum Psyche heute in der Psychologie, in der Psychotherapie und so weiter eine so alles entscheidende Rolle spielt. Die Rückkehr von der Theologie zur Philosophie muss zwangsläufig auch die Rückbesinnung auf die Psyche, auf die Seele, und zwar im philosophischen Sinne zur Folge haben. Da geht es also nicht um unsere seelische Befindlichkeit, um unser Wohlsein. Hier wird nicht die Frage gestellt, wie fühlen Sie sich, sondern hier wird die Frage gestellt, ob wir sozusagen ein inneres, geordnetes Verhältnis haben. Und wir wissen, dieses innere, geordnete Verhältnis können wir nicht aus der Philosophie und Psychologie gewinnen, sondern unser Leben kann nur der ordnen, der es uns gegeben hat, unser Herr Jesus Christus. Also damit kommen wir bereits in die Kategorien, die heute in der Philosophie unser Leben nachdrücklich bestimmen. Das andere waren Vorstufen. Und wie kommen wir zu diesem guten Bewusstsein? Damit wären wir dann auf unserer Seite 3 in der Mitte. Philosophie lehrt, doziert, versucht Meinung weiterzugeben. Und ich habe dann da die Kappe des Hochschulabsolventen, wie es in Amerika üblich ist, gezeigt. Wir müssen lernen, Fragen zu stellen. Nur durch Fragen kommen wir hinter das Geheimnis der Dinge. Und Sokrates macht das in einem Gespräch mit Kriton, das ist jetzt hier eine Einschaltung, deutlich. Sokrates war der Mann, der Fragen stellen konnte, der von sich selber sagte, ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber er stellte eine Frage. Du sagst, es gibt Gott. Ich sage, es gibt Gott nicht. Beweise mir, dass es Gott gibt. Woher weißt du es? Und wir könnten jetzt versuchen, einen Dialog zu entspinnen, und ich müsste dann in diesem Dialog den Advocatus Diabolos spielen, nämlich den Anwalt des Teufels, und das kann ich nicht, das will ich nicht. Aber Sie können sich an dieser Frage, die die zugespitzteste aller Fragen ist, vorstellen, dass wir jetzt sozusagen in Rede und Gegenrede nach einem genau festgelegten Schema, wobei sich die Antworten und Fragen nicht wiederholen dürfen, sondern sie müssen immer eine gedankliche Fortführung bringen, damit wir diszipliniert denken. Könnten wir vielleicht zu einem argumentativen Ergebnis kommen? Und das ist nun leider nicht nur etwas, was eine philosophische Gedankenspielerei ist und sozusagen etwas für müde Gemüter, die sonst nichts Ernsthaftes zu tun haben, sondern das spielt sich permanent im deutschen Aufsatz in der Schule ab. Indem Sie im dialektischen Aufsatz erklären müssen an einem Thema mit Teil und Gegenteil, mit These und Antithese, um herauszuarbeiten, wo denn wohl die Wahrheit liegt. Und indem Ihnen das in der Schule bis zum Exzess beigebracht wird, haben Sie gar nicht gemerkt, dass man Sie langsam von der Frage nach der Wahrheit abgedrängt hat. Obwohl, wenn wir das Ganze im biblischen Sinne verfolgen würden, wir ja letztlich bei der Frage nach der Wahrheit landen würden. Aber darauf achtet die Schule dann schon, dass das innerhalb eines abgesteckten Rahmens stattfindet, den wir bitteschön nicht überschreiten, nicht, damit es nicht gefährlich wird für das System sokratischer Fragestellung. Also hier stellt einer eine These auf und es wird eine andere These aufgestellt und es gibt dann Widerlegungen und aus dem Gesamtzusammenhang wird dann klar, ist die Flucht aus einem Gefängnis sinnvoll. Und zwar geht es dabei um die Flucht des Sokrates. Er war ja der Verführung der Jugend angeklagt, weil er sie von den Göttern Griechenlands abspenstig gemacht hat. Er hatte Fragen gestellt und wurde nun angeklagt. Dabei hat er immer wieder beteuert, er habe nichts gegen die Götter gesagt. Er habe nur Fragen gestellt. Ich sage nichts gegen Gott. Ich frage nur, muss es den Technikerbund geben? Warum muss es den Technikerbund geben? Kann Gott nicht auch ohne den Technikerbund auskommen?
Könnte er.
Siehst du? Das wäre ein sokratischer Dialog, der leider etwas zu schnell entschieden worden ist.
Darf man dabei auch Gegenfragen stellen?
Ja, aber sie müssen systemimmanent sein.
Sie müssen weiterführen.
Ja. Und das wird natürlich heute in der Schule eingeübt. Und dann wundern wir uns, wieso viele Menschen gar nicht mehr in der Lage sind, die Frage nach Gott zu stellen. Sie sind in ihrer Mentalität, in ihrem Mens, als dem Wort für die innere Befindlichkeit, so programmiert, dass diese Frage nach der Schuld nicht mehr auftaucht. Sie ist totgemacht worden. Und wir kommen jetzt zu der Frage, ja, wie erkenne ich denn überhaupt? Der Apostel Paulus sagt einmal, jetzt erkenne ich wie in einem dunklen Spiegel, aber dann werde ich erkennen von Angesicht zu Angesicht. Ich werde erkennen, gleich wie ich erkannt bin. So, aus der Idee des höchsten allgemeinen Guten, die das Licht gibt, tauchen die anderen Ideen auf. Und daraus werden die Schatten der natürlichen Dinge in der sichtbaren Welt. Und zur Erklärung dieser Zusammenhänge bedient man sich mathematischer Gegenstände und erstaunlicherweise, was kann anderes herauskommen, a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat. Wir müssen zwangsläufig bei Pythagoras landen. Und wenn ich darauf hinweise, dann um Ihnen deutlich zu machen, es gibt ganz einfache Muster. Es gibt einfache Elemente, die tauchen immer wieder auf. Bekannt von allem, was wir hier sehen, ist eigentlich dieser untere Bereich, Platons Höhlengleichnis. Ich erkenne die Dinge nicht direkt, sondern nur als Schatten der Realität. Ich befinde mich sozusagen im Gefängnis meiner Höhle, aus dem ich nicht herauskomme. Hier wird immer mit dem Bild der Vase operiert in einem Fernsehstück zu dem Thema, das ich leider nicht rechtzeitig mitgeschnitten habe. Das wurde also ganz fantastisch dargestellt. Gingen Personen vor diesem Licht auf und ab und ihre Schatten fielen in die Höhle und er sah wohl, es bewegt sich etwas, er kannte aber nicht erkennen, was sich da bewegt. Also das Eigentliche, das Essentielle, das konnte er nicht erkennen. Und damit will er sagen, dass wir eine begrenzte Erkenntnis haben und auch auf diesen Punkt komme ich, hoffe jedenfalls, noch zurück, denn Immanuel Kant hat daraus den Schluss gezogen, wir können Gott nicht erkennen. Denn alles, was wir sehen, sind nur Schatten einer Welt, die außerhalb unserer gedanklichen Zugriffsmöglichkeit liegt. Also schon die Dinge, in denen wir leben, erkennen wir sozusagen nur als Schatten. Und hier können Sie sich vorstellen, spielt wieder die Urbild-Abbild-Theorie Platos eine ganz entscheidende Rolle. Das Muster wiederholt sich also in verschiedenen Varianten. Ich mache jetzt einen Sprung und komme von der Erkenntnis zum Verhalten. Vom Denken zum Tun. Die drei Kardinaltugenden der Weisheit, der Standhaftigkeit und der Mäßigung. Also wenn diese Philosophie nicht mehr leisten würde als nur eine Welterklärung und eine Deutung unserer Erkenntnisse, dann wäre sie sicherlich als Philosophie nicht viel wert. Aber sie macht sich anheischig, ein umfassendes Erklärungsmodell der Welt zu liefern. Und da geht es immer wieder um die Tugenden, nämlich der Weisheit, der Standhaftigkeit und der Mäßigung. Man weiß, sich zu disziplinieren. Die Frage der Selbstbeherrschung spielt eine ganz entscheidende Rolle. Hier hat der Gedanke der Selbstbeherrschung seine entscheidende Grundlage, nicht im christlichen Glauben. Im christlichen Glauben geht es nicht um Selbstbeherrschung, sondern um Christusbeherrschung. Dass er in meinem Leben herrscht, wirklich mir sagen kann, was ich tun soll und muss. Aber das kann es innerhalb dieses Systems überhaupt gar nicht geben, weil ja die Welt der Ideen unzugänglich ist. Da komme ich ja überhaupt nicht ran. Also bleibt mir nur noch übrig, sozusagen in einem selbstgezogenen Rahmen mein Leben zu gestalten. Und da spielen dann die Tugenden eine Rolle. Was nicht bedeutet, dass die Sache, die dahinter steckt, nicht sinnvoll wäre. Paulus sagt einmal, dem denket nach, etwa einer Tugend, und verhaltet euch so. Das heißt also, ein Christ soll sich bitte nicht gebärden wie die Axt im Walde, weil nun für ihn Tugenden keine Rolle mehr spielen. Sondern die Verhaltensmuster sind schon richtig. Die Frage ist nur die des Begründungsschemas. Und in der Moderne spielt aufgrund dieser Position das sogenannte allgemeine Sittengesetz eine besondere Rolle. Nach dem Motto, wir brauchen doch nur vernünftigerweise das zu tun, was sozusagen jeder Mensch wünscht. Jesus sagt, er drückt das aus in dem Satz, alles, was euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Aber wer von uns ist schon bereit und in der Lage, permanent das zu tun, was er selber wünscht? Denn damit stoßen wir ja an die Grenze des anderen. Und wir stoßen auch an unsere eigenen Grenzen. Die Frage also, was kann unser Leben so gestalten, dass wir nicht permanent Grenzüberschreitungen begehen? Eben in mein Büchlein gucken, Seite 44. Sehr schnell bekommt das Ganze eine aristokratische Attitüde. Hier also die Grundlage der allgemeinen Erziehung. Und hier die Fähigkeit, dialektisch zu denken, das wird sozusagen als die höhere Form der Bildung angesehen. Und aus diesen heraus die Auswahl weniger aristokratisch geprägter Leute, höchster Weisheit, der Philosoph als Herrscher. Friedrich der Große schrieb bei seinem Amtsantritt, nachdem sein Vater Friedrich Wilhelm I. gestorben war, an den Philosophen Wolf, vielleicht fällt mir auch der Vorname noch ein, der aus Halle vertrieben worden war, weil August Hermann Francke mit diesem atheistischen Philosophen nicht zusammenleben wollte. Er floh dann nach Marburg und von Marburg kehrte er zurück, wurde von Friedrich dem Großen zurückgeholt und während die Studenten erst bei seinem Austrieb Beifall geklatscht hatten, klatschten sie dann Beifall, als er zurückgeholt wurde. Und Friedrich der Große schrieb ihm, ihr Philosophen müsst uns sagen, wie wir zu regieren haben. Das ist also die Wiederholung des alten platonischen Grundsatzes, der Philosoph als Herrscher. Und wodurch wird er zum Philosophenherrscher? Durch die Schau der Idee des allgemeinen Guten. Ja, welcher? Christian. Friedrich Christian.
Sohn eines Gerbers aus Breslau.
Ja, der ist es. Der die Mathematik in die philosophische Betrachtung wieder eingeführt hat. Also, die Schau des allgemeinen höchsten Guten soll ihn allein zum Herrscher befähigen. Und das Ganze ist bitteschön nicht irgendeine spinnerte Idee, sondern hat eben in der Staatsgeschichte auch Deutschlands eine besondere Rolle gespielt, bei Friedrich dem Großen. Man hat ihn ja den Fürsten der Aufklärung genannt, der sogenannte gemäßigte Absolutismus, aber der hatte hierin seine Begründung. Und jetzt kommen wir zu unserem Nationalhelden, Aristoteles. Ich habe den Namen mehrfach erwähnt und ich werde ihn noch mehrfach erwähnen. Aristoteles war Lehrer Alexanders des Großen, wurde von Philipp II. Von Mazedonien angestellt, also da heute auf dem heutigen Balkan. Und nachdem Philipp II. Die Stämme weitestgehend unter seine Herrschaft gebracht hatte, wurde er am Ende von einem Meuchelmörder ermordet und sein Sohn Alexander der Große einte zunächst Griechenland und hat dann fast die ganze damals bekannte Welt unter seine Herrschaft gebracht. Er ist vorgedrungen bis an den Indus und die große ägyptische Stadt Alexandrien geht auf ihn zurück. Genauso wie die Stadt Istanbul auf Konstantin den Großen. Ich glaube, er ist insgesamt nur 23 Jahre alt geworden. Und Cäsar soll geweint haben, weil er mit 40 Jahren nicht das erreicht hatte, was Alexander mit 20 Jahren erreicht hatte. In einem unglaublichen Sturmlauf hat er Persien aus Europa zurückgedrängt und hat sich für alles und jedes interessiert, für die Wissenschaften und die Kunst. Er hat die Schriftrollen und Schrifttafeln aus Persepolis auf 10.000 Kamelen nach Ägypten tragen lassen, hat dort eine riesige Bibliothek eingerichtet, die noch zu christlicher Zeit bestanden hat und die irgendwann leider abgebrannt worden ist. Im Übrigen soll sie jetzt, glaube ich, wieder errichtet werden. Also die ganze Antike war dominiert von Aristoteles und seinen Schüler Alexander dem Großen. Aber mit Aristoteles gibt es eine erneute Wende in der europäischen Philosophiegeschichte. Aristoteles war zunächst einmal Schüler Platos und hat die ganze Ideenlehre Platos mitbekommen. Und er hat brav den Tod seines großen Meisters abgewartet, um dann zu erklären, dass das, was Plato da entworfen hat, eigentlich gar nicht die Realität sei. Plato sagte, die Welt der jenseitigen Ideen ist eine Realität. Aristoteles sagte, die jenseitige Welt der Ideen existiert gar nicht, das sind nur Begriffe. Und er sagte, der Tisch, der Mensch, das Pferd, die Häuser, der Staat, der König. Sie alle existieren als Begriff. Und sie haben alle untereinander Beziehungen. In der modernen Kommunikationstheorie werden solche Psychogramme aufgestellt, um die Beziehungen zwischen Menschen herzustellen. Das heißt also, das Begriffswesen oder Begriffsunwesen des Aristoteles, der einfach den oberen Bereich abgeschnitten hat, die Welt der Ideen, und alles sozusagen in unsere innere, sichtbare Welt zurückverlegt hat. In Klammern sage ich dazu, auch Aristoteles hatte einen Gottbegriff. Und sein Gottbegriff ist die Vernunft. Klammer zu. Ich sage verkürzt, Aristoteles hatte keinen Gottesbegriff, sondern hat die jenseitige Welt reduziert, abgeschnitten und hat gesagt, das ist nur eine Begriffswelt. Sie finden das auf der Seite 4, oben Plato links, dazu ist wenig gesagt, und dann kommt Aristoteles mit seiner Immanenzphilosophie. Alles ist nur diesseitig. Und damit ist auch völlig klar, dass im Gefolge von Platon Aristoteles gleich mitfuhr. Plato war der geistige Vater Augustins, der bis in das 18. Jahrhundert hinein die katholische Kirche bestimmt hat, aber der dann letztlich doch durch Aristoteles abgelöst wurde. Und Aristoteles ist in die europäische Philosophiegeschichte in Sonderheit durch Thomas von Aquin eingeführt worden. Ich weiß nicht, ob es uns gelingt, heute noch zu Francis Schaeffer und seiner europäischen Kulturkritik zu kommen. Dort wird nämlich sehr deutlich, dass Thomas von Aquin derjenige ist, der die Schuldverhaftung des Menschen reduziert hat auf seine Körperlichkeit und der erklärt hat, dass der Geist des Menschen von der Sünde nicht zerstört worden sei, sondern nach wie vor in der Lage sei, das Göttliche zu erkennen. Aristoteles sagt, das, was du, Plato, vorher als die Welt der Ideen genannt hast, das war eigentlich nur die Verwirklichung der reinen Form. Und die oberste aller dieser Formen, die nenne ich Gott. Das ist aber auch gleichzeitig Nous oder Sinn. Damit ist in Wahrheit Gott aus der Philosophiegeschichte ausgeblendet worden. Es gibt bei Aristoteles 4 Elemente, ich bin jetzt wieder bei meinem Manuskript, Stoff, Form, Ursache und Zweck. Sartre sagt, Philosophie heißt, dass etwas da ist. Sie können sich vorstellen, je länger Sie über solche Fragen nachdenken, und wenn wir hier jetzt ein paar Wochen Zeit hätten, miteinander über diese Fragen zu diskutieren und würden vielleicht unseren Gedanken in Richtung Philosophie freien Raum lassen und freien Lauf lassen, dann würden hier die wildesten Gedanken auf den Tisch kommen. Denken kann man alles Mögliche. Und damit ist völlig klar, in diesem Wust von Gedanken und Vorstellungen versucht nun jeder Philosoph, und zwar derjenige, der das eben zu seinem Lebensinhalt gemacht hat, Ordnung zu schaffen. Und jede Sichtweise hat natürlich auch wieder etwas vor sich, für sich. Also in der Mitte steht dieser hergestellte Tempel und da ganz links sehen wir die Antriebsursache. Also irgendeiner muss ja die Idee gehabt haben, aus dem Stoff eine Form zu machen. Und die Antriebsursache hat ihn dazu gebracht, sozusagen hier gegenüber den Plan zu entwerfen. Also eine Form herzustellen. Dazu braucht er aber etwas. Nämlich er braucht das Material, aus dem er das macht. Die Stoffursache. Und nur etwas zu machen, um etwas zu machen, das gibt es wahrscheinlich nur in der modernen Kunst.
Philosophie.
Man muss halt etwas machen. Ob es sinnvoll ist, ist völlig fragwürdig. Bei Aristoteles war es noch so, dass das Ganze auch eine Zweckursache haben musste, also einen Sinn. Letztlich doch den Nous. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, wohin führt denn das alles, dann kann ich Ihnen nur antworten: zum Philosophieren. Denn es ist nicht so, dass damit nun die Geschichte beendet ist, denn wir könnten ja jetzt die Frage stellen, also was denn nun? Entweder Plato, Transzendenzlehre, oder Aristoteles, Immanenzlehre. Was denn nun von beiden? Das weiß man nicht so genau. Wir haben jetzt nur mal nachgedacht. Und ich hörte von Winfried vorhin einen kurzen Satz aus seinem Philosophielexikon. Philosophie oder Philosophen wehren sich gegen Autorität. Also Autorität gibt es nicht. Es wird nur mal etwas gedacht. Wobei ich immer wieder sagen muss, denken ist etwas sehr Schönes. Das tue ich auch, gerne und stundenlang. Aber es muss eine Zweckursache haben, und zwar eine Endzweckursache. Und es muss in diesen Gesamtzusammenhang hineinpassen. Das, worüber wir gesprochen haben, gibt es in der Vatikanischen Bibliothek in einem großen Wandgemälde, und Francis Schaeffer ist derjenige, der dieses Bild auch in einem seiner Bücher, glaube, wie können wir denn leben, dargestellt hat. Nicht das auf der Vorderseite.
Nee, aber das Buch ist das.
Das Buch, ja. Wie können wir denn leben? Und einen Ausschnitt daraus zeige ich Ihnen jetzt. Das ist Plato. Und der andere, wie Sie sich denken können, ist Aristoteles. Aristoteles zeigt auf die Erde und Platon zeigt in den Himmel. Die Welt der Ideen, die Welt der Begriffe. Und wenn Sie sich dieses Bild einprägen, dann behaupte ich, haben Sie damit die gesamte Philosophie begriffen. Kaufen Sie sich das Büchlein, da ist das drin. Und ich behaupte, und wenn wir jetzt einen gelernten Philosophen unter uns hätten, der würde mich wahrscheinlich in der Luft zerreißen und sagen, du bist ein schrecklicher Vereinfacher. Ich behaupte, über diese beiden Positionen hinaus gibt es nichts in der Philosophie. Das wird variiert, das wird differenziert und das wird am Ende so kompliziert, dass man sich das gar nicht mehr merken kann. Aber wenn wir das alles wieder zusammenfegen, was es da so im Laufe der Zeit gegeben hat, kommen wir immer wieder auf diese beiden Helden zurück. Wobei natürlich die Naturphilosophen eine ganz entscheidende Rolle spielen, denn sie begründen Naturwissenschaft. Und auch der Sokrates spielt mit seiner kritischen Grundposition eine ganz entscheidende Rolle, weil die sokratische Frage, nämlich immer weiter zu fragen, bis wir an das Ende der Dinge kommen, oder ich sag mal, bis am Ende wenigstens einer in der Runde ermattet aufgibt, weil er nicht mehr Lust hat. Das muss eben versucht werden. Nur habe ich das Ganze ein bisschen mit schmunzelnder Miene gesagt, aber vergessen Sie nicht, das sind die beiden Hauptsäulen der europäischen Philosophiegeschichte. Und wie schon bei Plato spielt hier das Verhalten des Einzelnen eine ganz entscheidende Rolle. Auf der einen Seite ist es die Zusammenfassung von Individuum zur Hausgemeinschaft, Dorf und Staat und damit doch wiederum ein Stück Abbild der Emanation, die Plato schon entworfen hat. Also so ganz hat er sich von seinem Lehrer Plato doch nicht gelöst. Und Sie wissen, die Polis spielt im Griechentum eine ganz entscheidende Rolle. Man nennt den Menschen im Griechischen den Zoon Politikon. Begriff Zoo ist Ihnen bekannt, nicht? Das ist die Sammlung von Tierwesen. Und wir sind nach der griechischen Vorstellung das Tierwesen mit der politischen Begabung. Die Gemeinschaft, die Politeia, oder hier der Staat, die Polis, das ist das oberste Ziel. Und so können Sie sich vorstellen, dass Leute, die vom Christentum sich emanzipiert haben, in der Politik und Gesellschaft ihr oberstes Lebensziel sehen. Die SPD hat im Grunde ihre Energie, die sie im Blick auf die Gesellschaft hatte, verbraucht und verschlissen. Aber die Grünen sind und Bündnis 90 sind nach wie vor unverdrossen in der Frage, den Menschen und den Einzelnen zu bessern über die Umgestaltung der Gesellschaft. Hier werden auch die Gefahren aufgezeigt. Und da wundere ich mich, dass die Linken und die Grünen das nicht begriffen haben. Für einen gesunden Staat, die gute Staatsform, ist ein gesunder Mittelstand sinnvoll. Die Armen führen zur Entartung. Merkwürdigerweise hier zu dem Begriff Demokratie, ich würde da eher an die Stelle setzen Oligarchie. Und eben dieses hier, die Reichen, führen letztlich zur Tyrannis. Wenn also die Umschichtung der Vermögen die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer macht, dann kommt es am Ende zur Tyrannis. In dem Chaos vor dem Zweiten Weltkrieg, in der Zeit der Weimarer Republik, als das Volk restlos verarmte, konnte nur noch ein Tyrann, ein Diktator, die Sache wieder in Ordnung bringen. Er hat es dann ja auf seine Weise gemacht, indem er ein totales Chaos veranstaltet hat, aber das Bild ist dennoch richtig. Ich habe hier etwas nicht ganz zu Ende gebracht und habe schon ein neues Bild aufgelegt. Ich will das mal eben löschen und will aus meinem Büchlein, Seite 99. Das haben Sie natürlich nicht, aber ich habe mir das vorsichtshalber hingeschrieben, damit ich das nicht lange suchen muss. Die Frage bei Aristoteles ist, wie kommt denn nun Erkenntnis zustande? Und die Frage, die er stellt, liegt ja sehr nahe. Denn wenn er die Welt der allgemeinen Ideen streicht, aus der nach Plato fraglos alles stammt, dann ist damit ja ein Erklärungsmuster für das ganze Denken gegeben. Streiche ich aber die Welt der Ideen, dann stellt sich ja erneut die Frage, wie erkenne ich denn, woher kommt mir Erkenntnis? Und da hat Aristoteles ein Begriffssystem, ein Stufensystem des Erkennens entworfen. Und er sagt, Erkenntnis kommt durch Erfahrung und Denken zustande. Und wenn Sie so wollen, Erfahrung ist nur wieder das, was ich als Gegebenes wahrnehme, was da ist. Denken ist das, was ich versuche, in Begriffe zu fassen. Und so ganz kommt er mit der Erfahrung doch von seinem Lehrmeister Plato nicht los, denn auch Plato hatte nur festgestellt, es ist etwas da. Und hatte sich daraus den Reim gemacht, alles kommt aus einer Welt übergeordneter Ideen. Von jetzt ab kämpfen diese beiden Grundmuster und Gedanken permanent miteinander. Und sein Grundmuster der aristotelischen Logik ist die sogenannte Deduktion, nämlich die Ableitung. Und Deduktion ist die Methode von allgemeinen Begriffen oder Gesetzen, aus denen allgemeine Erscheinungen abgeleitet werden. Also die sogenannte absteigende Methode. Das wird bei uns in der Wissenschaft etwa durch, zum Beispiel in der Chemie, durch die Analyse deutlich. Ich löse die Dinge auf. Ich leite ab. Und komme zu immer kleineren und die Grundursache bestimmenden Elementen. Und wenn ich solche Grundursachen entdeckt habe, dann ziehe ich daraus Schlüsse. Um ein Beispiel zu nennen. Wie lange habe ich?
Also eigentlich
habe ich die Zeit schon überschritten?
Also 2 Minuten. Also
gut, also dann dann leite ich jetzt ab zum Mittagessen.